Ich lese Gottes Wort aus Kolosser 2, 20 bis 23. Wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Das alles soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ja, mein heutiges Predigtthema lautet Christus, das Ende aller Religiosität. Ich habe das Thema bewusst so formuliert, dass bei dem rechten Verständnis des Evangeliums mit Christus das Ende aller Religiosität eingeläutet wurde. Paulus behandelt hier in der geringen Anzahl von nur 4 Versen das Ende aller Religionen, Philosophien und menschlichen Selbsterlösungsversuche. Und er formuliert am Ende unseres Predigttextes, was letztendlich der Ansporn von Religion ist. Das erwarten wir vielleicht nicht. Wenn Paulus nun schreibt, wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Hier spricht Paulus von einem Widerspruch. Von welchem Widerspruch spricht Paulus hier in diesem Wort? Einerseits spricht Paulus davon, dass die Kolosser mit Christus den Elementen dieser Welt gestorben sind, und andererseits beklagt er, dass sie so leben, als lebten sie noch in dieser Welt. Ist gar nicht so einfach zu verstehen. Aber um dieses Wort richtig verstehen zu können, müssen wir da etwas genauer hinschauen. Paulus spricht hier von den Elementen der Welt, denen wir gestorben sind. Das Wort Element im Griechischen Stoicheion bedeutet eigentlich so viel wie die Grundbestandteile der Welt, oder mehr in philosophischer Richtung könnte man sagen, die Prinzipien dieser Welt. Das steckt hinter diesem Wort Stoicheion dahinter. Interessant ist nun, dieser Begriff der Elemente benutzt Paulus mehrmals, und zwar immer im Kontext von Religiosität. Das werden wir noch sehen. Und Paulus benutzt diesen Begriff der Elemente im Kolosserbrief und beschreibt hier einen Rückfall wieder unter das Gesetz. Paulus sagt hier, dass wenn wir uns Satzungen auferlegen lassen, dass wir dann wieder in dieser Welt leben. Oh. Das Thema dieses Verses behandelt Paulus mit dem Begriff der Elemente nun ausführlicher in Galater 4. Und das werden wir uns heute etwas auch genauer anschauen. Und die dortige Abhandlung hilft uns sehr, um dieses Bibelwort hier noch besser verstehen zu können. Und um dieses zu verdeutlichen, verwendet Paulus in Galater 4 als Bild einen reichen Mann, der seinem Sohn ein Erbe überlassen will. Paulus spricht im Bild. Aber der Sohn verfügt noch nicht über dieses Erbe. Da er noch unmündig ist, hat er die gleiche Stellung wie ein Haussklave. Da ist kein Unterschied. Der Sohn untersteht einem Vormund und einem Vermögensverwalter, so lange, bis der Vater bereit ist, ihm das Erbe zu übergeben. Und diese Zeit der Unmündigkeit, das ist eine Zeit der Knechtschaft. Eine Zeit unter dem Joch des Gesetzes, eine Zeit unter jeglicher Religion, auch der christlich-europäischen Religion. Und an dieser Stelle spricht Paulus nun auch von den Elementen der Welt, wenn er sagt, so auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Elemente der Welt. Dieser Zustand ist Knechtschaft, ist ein beständiger Kampf um Gottes Anerkennung. Dieser Zustand ist Religion, ist Philosophie oder östliche Meditation, da ich durch Techniken versuche, zur inneren Ruhe, zum Frieden zu finden. Und das heißt, in dieser Welt leben. Wenn ich Satzungen oder religiöse Forderungen mir auferlegen lasse, um Gottes Gunst und Gnade zu erschleichen. Aber wann hat die Zeit der Unmündigkeit, das heißt ein Leben unter dem Gesetz oder unter der Religion, ein Ende? Von der Zeit spricht Paulus auch. Dieser Zeitpunkt, dass wir mündig werden und das Erbe in Anspruch nehmen können, liegt bereits in der Vergangenheit. Wenn Paulus sagt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Und diese Erlösung vollzog sich umfassend für alle Menschen in vollkommener Weise. Da bleibt kein Quäntchen an Schuld übrig. Hier enden alle Religionen, alle Selbsterlösungsversuche. Und das größte Wunder ist, wenn ein Mensch die Tatsache der Erlösung durch Christus wirklich glauben kann. Und doch scheint es die Möglichkeit zu geben, dass man unter das Gesetz zurückfallen kann, wenn Paulus in unserem Predigttext sagt, was lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt, du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Einerseits unbegreiflich, dass man von diesem Evangelium der reinen Gnade abrückt und dann andererseits meint, man müsste eben neben der Gnade doch noch etwas tun, um Errettung zu erlangen. An diesem Punkt wird Paulus zumindest bei den Galatern irre, wenn er sagt, ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit einer anderen Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch, an diesem Umstand. Und es gibt keine größere Anfechtung im Leben eines Christen als die, dass die Gnade durch Christus in Frage gestellt wird. Und das ist der Hauptangriffspunkt des Teufels, dass er diese Botschaft in Frage stellt und Zweifel zählt in den Herzen der Kinder Gottes. Man kann den Christen alles nehmen, das wird ihn in geistlicher Hinsicht nicht zerstören können. Wenn er aber an der Gnade zweifelt, dann verliert er tatsächlich alles. Und diese Art des Rückfalls beschreibt Paulus auch im Galaterbrief, wenn er sagt, nachdem ihr aber Gott erkannt habt, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Elementen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. An dieser Stelle spricht Paulus wieder von diesen Elementen. Ich glaube, dass der Zweifel an der Gnade auch ein schleichender Prozess sein kann, sodass uns dieser innere Glaubensblick an diese Realität der umfassenden Gnade vernebelt wird. Und diese Zweifel an der Gnade Gottes kann sogar durch ein falsches Verständnis aus dem Wort Gottes genährt werden. Aber was sind das nun für Satzungen, die einem zusätzlich auferlegt werden, um sich der Gnade Gottes gewiss zu werden? Wenn Paulus sagt, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt, du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren. Vieles an Satzungen, von dem hier die Rede ist, ist tatsächlich auch von dem Wort Gottes, von dem Alten Testament ableitbar. Hier in unserem Predigttext ist von den Essensgeboten die Rede. Ganz eindrücklich wird uns dieser Sachverhalt ja in der Apostelgeschichte berichtet, als Petrus von Gott die Vision erhält, dass ein Tuch vom Himmel erscheint, voll von unreinen Tieren nach jüdischer Sicht. Und Gott ihn dazu auffordert in dieser Vision: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Und Petrus erwidert: Oh nein, mein Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Für einen frommen Juden unvorstellbar, so etwas zu essen. Und das muss man mal wirklich bedenken. Es gab ja wirklich jüdische Essensgebote, die ableitbar waren vom Alten Testament, dass wir als Wort Gottes wirklich anerkennen. So zum Beispiel in 3. Mose 11 und in 5. Mose 14 dürfen die Juden kein Kamel, Hase, Schwein, Aal, Wels, Hai, Krabben, Garnelen, Hummer, Muscheln, Tintenfisch, Adler, Geier, Falken, Raben, Eulen, Störche, Strauß, Fledermaus, Fliegen, Mücken, Käfer, Maulwurf, Maus und Eidechse essen. Dürfen sie nicht essen, es steht nicht so drin, aber so wie die unreinen Tiere erklärt werden, betrifft es diese Gattung von Tieren. Das war Gottes Wort. Von all dem hat sich Petrus als frommer Jude enthalten. Und wie war es bei den Galatern? Bei den Galatern moniert Paulus, dass sie bestimmte Tage, Monate, Jahre einhalten, obwohl es doch von dem Alten Testament zuvor vorgeschrieben war. So zum Beispiel der Sabbat, das Pascha-Fest, das Fest der ungesäuerten Brote, das Wochenfest, der Versöhnungstag, das Laubhüttenfest. Alle diese Satzungen haben aber jetzt für die Kinder Gottes, die mit Gott versöhnt sind, keine Relevanz. Diese beiden Themen wie Essen und das Halten von Tagen stellen für uns heute keine Gefahr mehr dar, sodass wir an diesem Punkt im Glauben angefochten wären. Es sind heute andere biblische Bezüge, die wir in einem falschen Sinn gebrauchen, sodass wir diese neben die Gnade setzen und unser Glaube nicht mehr allein auf der Gnade in Christus beruht. Kennst du diese Momente, da du an Gottes Gnade zweifelst, wenn du Gottes Wort liest? Und was hat diese Zweifel ausgelöst? Vielleicht bist du heute, jetzt und hier in einer Not. Und Gott belässt dich in dieser Not. Und du betest vielleicht schon viele Jahre, dass er dich daraus befreit. Und du zweifelst, ob Gott dir wirklich ganz und gar zugewandt ist. Was wäre hier nun die Satzung, die du neben dem Evangelium hinstellst, da du dir die Gewissheit holst, dass er dir gnädig ist? Das wäre vielleicht die erlebte Gebetserhörung. Das dürfen wir glauben. In diesem Fall findest du vor Gott nur zur Ruhe, wenn er dich erhört. Das heißt, nicht mehr die offenbarte Gnade durch Jesus erfüllt dein Herz, sondern zusätzlich das mit Gott Erlebte. Daran machst du die Gnade fest, vielleicht in falscher Weise. Wo bin ich im Glauben verankert, wenn ich in Not bin und Gott mich nicht daraus erlöst? Alle angebotenen Lebenskonzepte neben dem Evangelium sind solche Satzungen. Selbst wenn man versucht, von Gottes Wort verfälscht, diese abzuleiten. Der Teufel, er ist ein Meister, Gottes Wort falsch anzuwenden. Denken wir nur an die Versuchung Jesu in der Wüste, wie der Teufel permanent Gottes Wort zitiert und falsch anwendet. Und darin liegt das eigentlich Verführerische. Und unser Predigttext als auch der Kolosserbrief sagt etwas über den Ursprung dieser falschen Lehre. Paulus sagt, das alles, nämlich das Essen hier, soll doch verbraucht und verzehrt werden. Es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen. Sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Paulus sagt nun hier, diese Satzungen sind Lehren von Menschen. Also, das ist der Ursprung. Auch falsch angewendete biblische Texte haben den gleichen Ursprung vom Menschen her. Und Paulus sagt es so in Kolosser 2, Vers 8 mit anderen Worten. Er sagt dort, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug. Und jetzt, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Elemente der Welt und nicht in Christus. Kolosser 2, Vers 8. Wieder. Hier verwendet Paulus wieder den Begriff Elemente der Welt. Und an anderer Stelle spricht Paulus sogar davon, dass der Ursprung von Religion nicht nur von dem Menschen ausgeht, sondern auch eine unsichtbare dämonische Dimension hat, wenn er an Timotheus schreibt, in 1. Timotheus 4, Vers 1, da sagt er, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Und jetzt, sie gebieten nicht zu heiraten und Speise zu meiden, die Gott geschaffen hat. Alle diese religiösen Konzepte werden neben oder anstelle von Christus gesetzt. Philosophie, Religion oder auch biblisch falsch begründete Gesetzlichkeit stellt immer Forderungen an den Menschen, die er zu erfüllen hat, um vor Gott zur Ruhe zu finden, ja, um wirklichen Frieden mit Gott zu finden. Im Kern steht immer eine Anforderung an den Menschen gerichtet im Raum. Das ist Religion. Diese falschen Lehren haben aber etwas Anziehendes, ja, etwas Verführerisches. Und was ist nun das Verführerische an diesen falschen Lehren? Und ich denke, das nachfolgende Wort von Paulus bringt das klar zum Ausdruck, wenn er sagt, es, nämlich diese Essensgebote, sind Gebote von Lehren und Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben und jetzt durch selbsterwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Bei den hier erwähnten Essensgeboten muss es wohl um Essenspraktiken gegangen sein, die an die körperliche Substanz gegangen sind. Vielleicht waren mit diesen Essensgeboten auch ein gewisses Fasten mit inbegriffen, sodass auch der Körper mit in Leidenschaft gezogen wird. Das soll verführerisch sein? Oder vielleicht eine total einseitige Ernährung, die gesundheitsschädigend war. Wir wissen nicht genau, was Paulus hier konkret im Visier hat. Wir würden heute sagen, hier ging es um Askese, was sehr naheliegend ist. Askese und Religion lagen schon immer eng beieinander. Im Hinduismus zum Beispiel verzichten die Yogis auf Besitz, Familie, manchmal sogar auf Kleidung, mit dem Ziel, den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen. Beim extremen Theravada-Buddhismus ist bei den Mönchen in Südostasien die Askese sehr stark ausgeprägt. Sie hatten keinen Besitz, lebten im Schweigen, fasten und in der sexuellen Enthaltsamkeit mit dem Ziel, die Erleuchtung zu erlangen und die Überwindung jeglichen Begehrens. Im Islam gibt es keine dauerhafte Askese, aber doch zeitweise Enthaltsamkeit, etwa im Fastenmonat Ramadan. Auch Sufis, islamische Mystiker, leben oft enthaltsam, meditieren, verzichten auf Besitz mit dem Ziel, die Seele zu reinigen und die Nähe Allahs zu finden. Aber auch im Christentum, besonders stark in den frühen Jahrhunderten, bei den Wüstenvätern und Klosterwesen, Benediktiner, Zisterzienser, Kartäuser, gab es die Praktiken wie Fasten, Zölibat, Schweigen, Buße, mit dem Ziel, Christus recht nachzufolgen und die geistliche Reinigung als auch die Nähe zu Gott zu erleben. Bei all diesen Praktiken und Geboten handelt es sich um selbst erwählte Frömmigkeit und Demut. Und hier finde ich den Begriff der Selbsterwählung sehr bezeichnend. Diese Art der Frömmigkeit als auch der Demut ist nicht Gott gegeben, sondern von Menschen selbst erwählt. Bei meinen hier erwähnten religiösen Beispielen ist es immer das Ziel, Gott praktisch näher zu kommen. Und Paulus spricht hier sogar davon, dass dies alles einen Schein von Weisheit hat. Ich glaube schon, dass bei vielen religiösen Menschen es ihr Herzenswunsch ist, Gott näher zu kommen. Aber ich glaube, dass Paulus hier noch eine tiefere Schicht des menschlichen Herzens schaut und uns dies hier offenbart, was die eigentliche Motivation von Religiosität ist. Er sagt, diese Art von falsch gelebter Frömmigkeit liegt in der Selbsterhöhung des Menschen. Wenn er sagt, sie, also diese Essensgebote, sind aber nichts wert und jetzt und befriedigen nur das Fleisch. Dieses Wort in unsere Zeit übersetzt würde heißen, alle Religionen sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Das verdeckteste Motiv für Religiosität liegt darin, dass der Mensch an sich selbst hochschauen kann und davon beeindruckt. Und selbst wenn er in seiner Religiosität nicht von anderen Menschen bewundert wird, so doch zumindest von sich selbst. Und diese Art von Religion leben nicht nur die offensichtlich Religiösen, sondern auch die Gottlosen und die Atheisten. Und wenn Paulus von der Befriedigung des Fleisches spricht, dann meint er damit den natürlichen, unerlösten Menschen mit Leib, Seele und Geist. Der tiefste Kern von Religiosität liegt in der Selbstbewunderung. Das ist der eigentliche Antrieb, ob du in religiöser Hinsicht allen Einsatz zeigst oder ob du in säkularer Hinsicht allen Einsatz zeigst. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus dem Gefängnis dieser Religiosität heraus? Und an dieser Stelle möchte ich einmal einen theologischen Fachausdruck von Paulus zitieren. Er spricht von dem Ärgernis des Kreuzes Jesu. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Oh. Um das Ärgernis des Kreuzes zu verstehen, müssen wir als erstes verstehen, warum Paulus aufgrund dieser Botschaft von den Juden verfolgt wurde. Die Missionsstrategie des Paulus im Römischen Reich bestand darin, dass er immer zuerst in die jüdischen Synagogen gegangen ist und dort Jesus als den gekreuzigten Messias gepredigt hat. Und vielen Juden ging das gegen ihre Glaubensüberzeugung. Die Verfolgung durch die Juden hätte Paulus umgehen können, wenn er zum Beispiel zusätzlich zu dem Evangelium auch die Beschneidung gepredigt hätte. Aber was beinhaltet nun die Predigt von der Beschneidung? Die Predigt der Beschneidung beinhaltet zur Zeit des Paulus, dass die Beschneidung jeden dazu verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Paulus sagt in Galater 5, ich bezeuge abermals an jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Das ist die Predigt von der Beschneidung, Galater 5, Vers 3. Paulus dagegen hat den totalen Gegensatz dazu gepredigt, wenn er sagt, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Und die Juden waren Eiferer für das Gesetz, so beschreibt es Paulus im Römerbrief. Und für diese war damals die Botschaft des gekreuzigten Jesus ein Ärgernis, ein Skandal, wenn Paulus sagt, allein aufgrund dieser Person und dieses Geschehen am Kreuz haben wir Gerechtigkeit. Allein das. Paulus sagt, sie, nämlich die Juden als auch die Griechen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes. Hier geht es wieder um den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Ermangeln dessen. Und werden jetzt ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So, jetzt können wir uns natürlich überlegen. Die heutige Christenheit ist sicherlich nicht so konditioniert wie damals die Juden, sodass sie für das göttliche Gesetz eifern würden. Das sind wir heute nicht, unsere Gesellschaft, ganz sicherlich nicht. Aber die Anfechtung heute liegt sicherlich mehr in dem Bereich dessen, ob ich glauben kann, dass ich ganz und gar mit Gott wirklich versöhnt bin. Und dass ich meinerseits wirklich nichts dazu beitragen kann, damit diese Beziehung zu Gott noch in irgendeiner Weise verbessert werden kann. Das ist heute mehr die Anfechtung. Und Frage ist, gibt es doch in einem frommen Gewand, von der Bibel eventuell falsch abgeleitet, Satzungen, die ich auch meine erfüllen zu müssen, um der Gnade Gottes gewiss zu sein. Und jetzt bringe ich Dinge, die sind biblisch geboten und können aber falsch angewendet werden. Noch mehr beten, biblisch, richtig. Noch mehr Bibel lesen, Anbetung ohne Ende, Engagement in der Gemeinde, im Musikteam, missionarisch tätig sein, Gottesdienstbesuch, Nächstenliebe und, und. Das alles ist gut und richtig und auch biblisch geboten. Also von daher keine Menschensetzung, aber ich kann es falsch anwenden. Was ist dein eigentliches Motiv? Vielleicht doch, damit du an dir selbst hochschauen kannst, aufgrund deiner Frömmigkeit, in dem, was du bist. Vielleicht doch, um menschliche Anerkennung zu erlangen, vielleicht in der Gemeinde. Geht es darum, dass deine Gottesbeziehung hergestellt wird, also doch letztendlich religiös motiviert. Sieht man von außen nicht. Nur du kannst in dein Herz schauen und überprüfen, warum du was tust. Wenn Christen im biblischen Sinn an den gekreuzigten Jesus glauben, dann hat alle Religiosität ein Ende. Dann hat alles Eifern um die Anerkennung bei Gott, um die Anerkennung bei Menschen, um die Anerkennung vor mir selbst wirklich ein Ende, absolut ein Ende. Das ist der Todesstoß für Religion. Unser Friede, unser Ruhm und das Ende aller Religiosität liegt allein in Christus begründet, so wie Paulus es sagt. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Das ist der große Paukenschlag der Befreiung von aller Religiosität durch Christus. Ja, Christus, der Gekreuzigte, ist das Ende aller Religiosität für alle Menschen, die es glauben. Amen.